Ja, ich freue mich hier über die Einladung und das Hiersein und die zahlreichen Gäste, die ja hier zu Hause sind, mehr als ich. Das ist ja klar. Ich bin gerne in den Osten gekommen und ja, staune über Gottes schöne Schöpfung. Überall ist es schön in Deutschland und wenn man viel herumkommt, sieht man auch viel und ich kann immer wieder betend durch das Land fahren. Ich bin viel unterwegs. Heute war ich noch in Freckenhorst in der Nähe von Bielefeld und dann kann man immer auch beten für das Land und unser Land braucht Gebet und Gottes Wort. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass wir uns heute unter Gottes Wort, wie wir ja so sagen, versammeln können. Ja, die Thematik ist genannt, Kraft schöpfen aus den Psalmen durch Lieder, die das Leben schrieb. Und natürlich, das Leben selbst schreibt ja zunächst mal nichts, aber ich glaube, wir alle verstehen das. Das klingt schon ein bisschen poetisch, denn wir sind in der poetischen Literatur hier. Also die Psalmen sind ja eine ganz besondere Literaturgattung und so ist es auch, dass wir Kraft brauchen für den Alltag. Ich glaube, keiner sitzt heute Abend hier und ich wähle das vertraute Du von Bruder zu Schwester oder Bruder. Keiner sitzt hier, du sitzt nicht hier und würdest sagen, ich brauche keine Kraft. Ich komme so durch den Alltag. Ich denke, jeder weiß, wie wichtig das ist, Kraft zu tanken, Kraft zu schöpfen. Wir brauchen alle den Nachtschlaf. Und wir alle brauchen die tägliche Kraft für die Bewältigung des Alltags. Denn jeder Tag will bewältigt werden. Ich spreche mitten aus dem Leben, gestern früh, mein Sohn im Badezimmer. Wir haben jetzt erst bemerkt oder mitgeteilt bekommen, unser Sohn ist 36 Jahre und hat die Schlafkrankheit. Das ist jetzt erst rausgekommen, er kippte immer wieder um. Und dann sagte der Neurologe, ja, der hat offensichtlich die Kataplexien, so heißt das, wenn man so in sich zusammenfällt, so umkippt. Und dann muss man jetzt ganz vorsichtig sein, wenn er sich erschrickt oder sehr freut, kippt er um. Und das ist nicht ungefährlich, wie wir wissen, wenn man einfach umfällt. Und so war das vorgestern. Vorgestern früh, ich klopfe extra ans Bad, an die Türe, ganz vorsichtig. Und wie sie öffnen und schon hat er sich erschreckt und fiel wieder komplett um. Sowas zu tragen, nicht nur sowas zu ertragen, sondern mitzutragen und ihn dabei zu trösten, wenn er dann umgefallen ist. Gott hat ihn immer bewahrt bei all diesen Kollapsen oder diesen Umfallern oder Kataplexien, wie die Fachleute sagen. Aber dazu braucht man Kraft. Und ich bin mir sicher, jeder von euch braucht für seinen Alltag auch Kraft. Jeder hat eine besondere Situation, in der er steckt. Und da müssen wir auch ehrlich sein und sagen, ja, das schaffe ich ohne Gott nicht. Aber Gott will das auch gar nicht, dass wir es ohne ihn schaffen. Er will, dass wir uns seinem Wort zuwenden und das machen wir heute. Ja, Paulus selbst hatte enorme Lasten zu tragen, der Apostel, an ihn wollen wir uns kurz erinnern. Die schwerste Last war wohl sein Pfahl im Fleisch. Er rief dreimal zu Gott in dieser Hinsicht, dass er eben diesen Stachel des Leidens nehmen würde. Entlastung war Paulus Wunsch, Stärkung aber war Gottes Plan. Gott sagt ihm seine Stärke und die Gnade zu. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Das war Gottes Botschaft an ihn und Gott hat ihm Kraft geschenkt. Ja, Paulus wollte es lieber leichter haben. Wer unter uns könnte das nicht verstehen? Gott wollte im Leben des Paulus aber mehr Tiefgang und mehr Reife kultivieren. Gott ist der beste Lehrer, der beste Pädagoge und er weiß, was er im Schilde führt und was er mit uns ja auch vorhat, im besten Sinne. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und das können wir alle erleben, die wir Kinder Gottes sind. Und so stehen wir mit unserem Motto dieser Bibelabende wirklich mitten im Leben und zugleich auf biblischem Boden. Wir brauchen Kraft und wir schöpfen sie. Wir brauchen Kraft aus Gottes Wort. Nicht irgendwoher holen wir die Kraft, sondern aus der Heiligen Schrift, aus dem Wort seiner göttlichen Gnade. Das Wort Gottes ist tröstend, es ist wegweisend und es ist wirklich voller Kraft. Es ist auch in allen Psalmen das völlig von Gottes Geist inspirierte, irrtumslose Wort Gottes. Und darum ist es gemäß Hebräer Kapitel 4, Vers 12 lebendig und es ist wirksam. Wir brauchen Kraft und Trost, ja. Und die Psalmen, welche mitten aus dem Leben mit Gott entstanden sind, in schönen und auch in ganz, ganz schweren Zeiten. Sie haben bis heute den Gläubigen damals und heute eben Kraft, Halt und eine ewige Hoffnung gegeben. Und das werden wir gewiss auch in diesen Bibelabenden erfahren und erneut erleben, ganz gewiss, weil Gottes Wort nie leer zurückkommt. Wenn wir es mit einem offenen Herzen hören und in einem guten Herzen, einer guten Haltung bewahren, wird es Frucht zeitigen. Das liegt nicht am Redner, am Prediger, das liegt nicht an dir, das liegt an der Eigenschaft des Wortes Gottes. Es wirkt. Und die Psalmen sind eben eine ganz besondere Gattung von Bibelliteratur. Der Bibelausleger Matthew Henry, ein englischer Autor, schrieb in seiner Einleitung zu den Psalmen: Wir haben jetzt eine der erlesensten und herrlichsten Teile des ganzen Alten Testaments vor uns. Ja, so viel ist darin von Christus und seinem Evangelium wie auch von Gott und von seinem Gesetz, dass man es eine Zusammenfassung beider Testamente genannt hat. Gut zusammengefasst, denke ich. Und Martin Luther sagte über die Psalmen: Der Psalter möchte wohl eine kleine Biblia heißen, darin alles aufs Schönste und Kürzeste so in der ganzen Bibel steht, gefasst und zu einem kleinen Handbuch gemacht und bereitet ist, sodass, mich dünkt, der Heilige Geist habe selbst die Mühe auf sich nehmen wollen und eine kurze Bibel und Exempelbuch von der ganzen Christenheit oder allen Heiligen zusammenbringen, auf das, wer die ganze Bibel nicht lesen könnte, hierin doch fast die ganze Bibel in ein kleines Büchlein verfasst hätte. Für uns Christen ist der Psalter, der sich ja in 5 Bücher aufteilt, ein Gebetsbuch und ein Liederbuch zugleich. Die Psalmen waren ja eigentlich auch Lieder, die man singen kann und konnte. Tiefste Trauer und höchste Freude finden wir darin ausgedrückt. In Worten, die wir uns gerne selbst zu eigen machen. Ist es nicht so, dass wenn wir die Psalmen lesen, manchmal wir den Eindruck haben, ich könnte es nicht besser sagen, aber so hätte ich es auch gern gesagt. Und jetzt bete ich es einfach auch so, wie wenn ich es sagen und beten würde. Und wir machen uns diese Worte zu eigen. Sie sind uns und unseren Situationen oft so nah. Und darum lesen und beten wir sie gerne, weil sie darin Gott so direkt mitten im Leben ansprechen und Gott uns anspricht. Hier in diesem Psalmen leidet das eine Mal ein Herz an den Lasten des Lebens und an den Attacken der Feinde. Dann wieder stöhnt das Herz über die Last der Sünde und die Not der eigenen Schuld, wie wir es heute sehen werden. Dann aber kommt auch das Lob nie zu kurz, weil Gott ein vergebender und gnädiger Erlöser ist und zugleich ein allmächtiger Schöpfer, der sich in der Schöpfung zeigt. Denken wir nur an Psalm 19. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Ja, das ist so. Mag man es leugnen, wir glauben es trotzdem und wir bekennen es auch. Ja, Gott sorgt für uns als der Schöpfer und er redet tatsächlich mit uns durch sein lebendiges Wort. Und dieser große Gott, den loben wir, diesen Gott, den preisen wir und für ihn sind wir geschaffen. Wir sind ein Werk seiner Hände. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Wir sind Geschöpfe Gottes, du und ich, von Gott gewollt. Was könnte es Besseres geben und in einer Zeit, wo viele nicht mehr wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sein dürfen oder sollen, wunderbar, wir wissen, wer wir sind, weil es uns die Bibel sagt und uns in das Licht der Wahrheit stellt. Ich möchte jetzt diesen Psalm lesen, ich lese ihn nach der Elberfelder-Übersetzung. Ab und zu werde ich auch Luther zitieren, weil er auch mir sehr nah ist, aber die Elberfelder liebe ich, weil sie noch ein bisschen genauer ist in manchem und das ist keine Wertung, bitte nicht so verstehen. So, von David, ein Maskil. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Den Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und frohlockt, ihr Gerechten, und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Dieser Bußpsalm spricht in wunderbarer Weise vom Segen der Sündenvergebung. Er belehrt uns im Detail über Vergebung, das Herzstück des Evangeliums. Vergebung aus Gnade. Die beiden Psalmen 32, also dieser und Psalm 51, sind die bekanntesten Bußpsalmen. Sie reihen sich ein unter den weiteren Bußpsalmen, die da wären. Psalm 6, 25, dann Psalm 38, 39, 40, 102 und 130. Buße ist ein altes biblisches Wort, das von Herzen kommende ehrliche Umkehr zu Gott bedeutet. Wer Buße tut, zahlt kein Bußgeld, er büßt auch nicht etwas ab, durch Erfüllung religiöser Pflichten etwa, nein, sondern wer echte Buße tut, bringt sein Leben mit Gott in Ordnung. Das geschieht im Licht eigener Schuld, angesichts der Gnade und Vergebung Gottes. Luther sagt zu diesem Psalm, der 32. Psalm ist ein ausbündiger Lehrpsalm, der uns lehrt, was Sünde sei, wie man dieselbe loswerde und vor Gott gerecht sein möge. Denn die Vernunft weiß nicht, was Sünde sei und meint, mit Werken dafür genug zu tun. Und Luther weiß wohl als ehemaliger Katholik, wovon er spricht, nicht wahr? Weiter. Aber hier sagt er, der Psalm, dass auch alle Heiligen Sünder sind und nicht anders heilig noch glückselig sein können, denn dass sie sich vor Gott als Sünder erkennen und wissen, dass sie ohne Verdienst und Werk allein aus Gnaden gerecht von Gott geachtet werden. Summa, unsere Gerechtigkeit heißt auf Deutsch Vergebung unserer Sünden. Oder wer, wie er hier sagt, Sünde nicht zurechnen, Sünde bedecken, Sünde nicht sehen wollen. Da stehen die hellen, dürren Worte, dass alle Heiligen Sünder leben und bleiben Sünder, aber davon sind sie heilig, dass Gott aus Gnaden solche Sünder nicht ansehen noch rächen, sondern vergessen, vergeben und bedeckt haben will. Der letzte Satz noch einmal, aber davon sind sie heilig, nämlich die Sünder, dass Gott aus Gnaden solche Sünde nicht ansehen noch rächen, sondern vergessen, vergeben und bedeckt haben will. So Luther in den Summarien über die Psalmen. Also vom Segen der Sündenvergebung. Es gibt zwei Hauptpunkte, die sich hier uns präsentieren in diesem Psalm. Zunächst Davids Zeugnis, sehr biografisch aus seinem Leben. Das sind die ersten 5 Verse. Und darunter die 3 Punkte: seine helle Freude, sein innerer Widerstand, sein ehrliches Bekenntnis. Also erstens Davids Zeugnis, seine helle Freude, sein innerer Widerstand, sein ehrliches Bekenntnis. Und zweitens, ab Vers 6, Davids Ratschlag, Vers 6 bis 11. Beten bringt Freude, Beratung bringt Wegweisung und Vertrauen schafft Freude. Also vom Segen der Sündenvergebung. David berichtet hier aus seinem Erleben. Es ist ja ein Zeugnis, das er hier gibt, ganz offen. Und ja, ich glaube, mancher würde denken, ja, ich glaube, ich hätte es nicht so gerne, dass alle Welt das so lesen kann, was bei mir alles im Leben schief ging. Ja, aber David ist da sehr offen und er hat es mitgeteilt und ja, wir dürfen teilhaben an seiner Erfahrung. Davids Zeugnis, die ersten 5 Verse, ist eine helle Freude. Der Psalm beginnt mit einem ganz freudigen Auftakt, so wie wir die Klänge hier hören durften, in vielfältiger Weise. Wohl dem, so Luther, also glücklich dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Wohl dem oder eben glücklich der Mensch oder wohl dem Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Also Übertretung, Sünde und Schuld sind 3 verschiedene Begriffe, die hier David benennt. Und sie umfassen die gesamten Aspekte unserer menschlichen Verdorbenheit und Verkehrtheit. Wir kommen auf diese 3 Worte noch einmal in Vers 5 zurück, weil da kommt es noch mal vor. Vergeben, wörtlich, heißt das eigentlich getragen. Ja, aber was heißt das jetzt, getragen? Buber übersetzt, Glück dessen, dem Abtrünnigkeit getragen ward. Das führt in eine interessante Richtung, diese Wortbedeutung. Und entsprechend in Vers 5 auch wörtlich übersetzt, du selbst trugst den Fehl meiner Sünde. Hier wird also klar, dass Vergeben mit dem Gedanken, die Sünde zu tragen oder dass Sünde getragen werden muss, zu tun hat. Das heißt, einer muss die Sünde tragen, nämlich die Schuld, die Strafe tragen, damit Vergebung möglich ist. Das schwingt also hier schon im Text deutlich mit. Und das steht exakt in Verbindung nach dem alttestamentlichen Verständnis, dass ein Opfertier Schuld tragen musste. Der Priester bekannte Schuld und legte diese auf das Opfertier und bekannte die Schuld. Großer Versöhnungstag, ja, er legte die Schuld des Volkes auf das Tier. Das Evangelium macht klar, dass Jesus unsere Strafe trug zu unserem Frieden. Das wusste schon Jesaja vorauszusagen. Kein Opfertier, sondern Jesus als das Lamm Gottes. Er ist der einzige Mittler, der Stellvertreter. In seinem Tod trug er die Sünden der Schuldigen. Also glückselig ist, wem die Übertretung vergeben und die Sünde bedeckt ist. Das ist ein Parallelismus, der in diesem Vers zeigt, dass es nicht richtig ist zu sagen, im Alten Testament seien die Sünden nicht wirklich gesühnt und damit weggenommen, sondern nur zugedeckt worden. Natürlich sind sie bedeckt worden, aber es geht tiefer, schon im Alten Testament. Es ist wirkliche Sühnung erfolgt. Es ist so, mit dem Wort zugedeckt wird wiederholt, was schon mit vergeben gesagt ist. Und was folgt daraus? Eine Schuld, die vergeben worden ist, steht uns nicht mehr anklagend vor Augen. Wenn wir aneinander geraten würden, weil ich dich unflätig angesprochen habe oder mich falsch verhalten hätte, dann müsste ich einfach um Vergebung bitten. Ja? Und dann könntest du mir vergeben, wenn du tust, was Jesus sagt. Und dann wäre das bereinigt. Ist das nicht schön, dass wir einander vergeben dürfen? Also in unserer Familie muss man das auch immer wieder tun. Und ja, es ist so. Wir haben Vergebung umsonst empfangen und umsonst sollen wir sie weitergeben. Leider schaffen wir das nicht immer, weil wir dann zu stolz sind oder was auch immer uns im Weg steht. Aber eine Schuld, die vergeben worden ist, steht uns nicht mehr anklagend vor Augen und auch nicht mehr zwischen uns. Nicht wahr? Und so wie etwas, das bedeckt, gleichsam versteckt und verborgen, ja, verschwunden ist, ja, dann kann es ja auch nicht mehr gesehen werden und soll auch nicht mit dem Finger drauf gezeigt werden. Du hast damals, wir kennen diese Reflexe, Altes wieder hervorzuholen. Das ist nicht Gottes Art, wie er vergibt. Und wir dürfen von Gottes Art zu vergeben auch lernen. David deckte die Sünde vor Gott auf und Gott nahm sie ihm auf immer weg. Was für eine Befreiung. Sie wurde ihm wie dort vergeben, wirklich vergeben. Und darum erklingt das glückselig oder wohl dem doppelt, weil ihm das auch in Vers 5 noch einmal hier bewusst wird und er es noch mal sagt. Dort steht das Wort aufdecken als Parallele zu bekennen. Also er bringt das ins Licht. Damit ist sich ganz gewiss, nun nimmt er uns aber hinein in seine Erfahrung. Ja, er hat ja eine ganz besondere Geschichte hier. David ist sich ganz gewiss, dass ihm vergeben worden ist. Das ist wichtig, dass man diese Gewissheit hat. Es ist gut, es ist vergeben worden. Gott hat mich rein gemacht. Sein innerer Widerstand, er nimmt uns mit in diese Phase, wo er noch diese Kämpfe hatte, wo er noch nicht glückselig war. Aber schön, dass er mit der Glückseligkeit begonnen hat, nicht wahr? Wohl dem, ja. Und er spricht ja von sich und seiner Erfahrung. Vers 3, sein innerer Widerstand. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine. Durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Ja, der sogenannte psychophysische Parallelismus ist überaus deutlich. Leib und Seele sind eine Einheit. Und David kann das nur bezeugen. Er hat das zu spüren bekommen. Und wir kennen das auch, schmerzt die Seele, kann das auch ganz plötzlich mit körperlichen Symptomen verbunden haben. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Er verschwieg, was er hätte bekennen sollen. Er war noch nicht so weit. Und ja, das ist ein Prozess, das dürfen wir ehrlich und menschlich gesehen sagen. Es braucht manchmal, bis wir die Kurve dazu bekommen, Gottes wirklich, wirklich zu bekennen, was wir an Sünde begangen, getan haben. Vers 4 noch einmal. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Gott lässt ihn nicht von dem Haken sozusagen. Gott hat ihn nicht losgelassen. Gott hätte ihn einfach in Ruhe lassen können. Wie viele Menschen gibt es, die haben kein schlechtes Gewissen, hat man den Eindruck. Das Gewissen scheint gar nicht mehr irgendwie zu reagieren. Aber wohl dem, der diese Erfahrung wie David macht und merkt, oh, das drückt mich. Die Last der Sünde, oh, das ist schwer. Ich kann nicht mehr schlafen, es treibt mich um. Ja, das ist kein schönes Gefühl, bestimmt nicht. Aber das ist Gottes Art, uns Menschen zurechtzubringen. Nicht nur David kennt diese Erfahrung, viele Menschen haben sie gemacht. Der ewige, unvergängliche Gott Davids lässt ihn erfahren, dass Schuld die Vergänglichkeit beschleunigt. Das Stöhnen und Ächzen, Weh und Ach nehmen zu unter Schuld, die nicht bekannt wird, die nicht ausgesprochen wird, nicht bereinigt ist. Er wollte noch nicht raus mit der Sprache, noch nicht bekennen. Es war ein Prozess, bis er endlich bekannte, was er schon als Schuld vor sich sah. Rund um die Uhr der Druck und die Last der Sünde. Er begann zu schwitzen und es wurde ihm heiß, wie in der prallen Sonne. Bildlich gut ausgedrückt. Wir können David verstehen. Aber nun sein ehrliches Bekenntnis. David hat seine Sünde gesehen angesichts der Heiligkeit Gottes. Er verbarg sie nicht, sondern brachte sie ans Licht. Er tat das, was viele Menschen nicht tun, obschon sie wissen, ich müsste meine Sünde eigentlich bekennen. David schreitet zur Tat, das heißt zum offenen Wort und Bekenntnis. Er benennt seine Untat, sein Vergehen als Sünde, als Übertretung und bekennt sie Gott. Vers 5. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben, und hier haben wir es nochmal wörtlich, du hast getragen die Schuld meiner Sünde. Was unsere Sünde gegen Gott angeht, so kann man sagen, was wir aufdecken und Gott bekennen, das deckt Gott zu. Was wir aber verbergen und verstecken, also zudecken, das wird Gott irgendwann aufdecken. Und wir sind nun in diesen Versen Begriffen begegnet, Übertretung, Sünde, Schuld. Schauen wir sie nochmal kurz an, die Übertretung. In der Septuaginta wird sie mit Anomia oder Gesetzlosigkeit übersetzt. Es bezeichnet die Auflehnung, die Rebellion, den Bruch gegen die Ordnungen und Abmachungen. Und als Verb bedeutet es abtrünnig werden, von jemandem abfallen. Es wird in den Übersetzungen häufig auch mit Frevel übersetzt. Also Übertretung ist Gesetzlosigkeit, Bruch gegen Gottes Ordnungen. Sünde, das ist das Wort, das stets mit Sünde übersetzt wird und dessen Bedeutung beim Bibellesen daher uns am ehesten vertraut ist vom Gebrauch. Und dann haben wir das Wort Schuld. Das ist ein Wort, das häufig mit Ungerechtigkeit übersetzt wird. Es kommt auch im Psalm 51, Vers 7 vor, in dem anderen Bußpsalm. Das zugrunde liegende Verb bedeutet biegen, verkehren, verdrehen und ist mithin dann Verdrehtheit, Verkehrtheit, Verbogenheit. Ja? So dieses Verkrümmtsein. Ja, der Mensch ist ein Mensch der Sünde und verkrümmt in sich selbst. Daran leiden wir, an der Sünde. Also David bekennt seine Schuld umfassend. Er hätte ja nur ein Wort gebrauchen können, aber er hat drei Worte gebraucht durch die Inspiration des Heiligen Geistes. Er nennt das ganze Arsenal seiner Auflehnung Abtrünnigkeit und Verkehrtheit. Unser Herz ist ein trotzig und verzagt Ding, so weiß es Jeremia zu berichten. Jesus sprach von der Bosheit der Menschen. Wie könnt ihr Gutes tun, die ihr böse seid? Es ist eine Mär, der Mensch sei gut von Natur aus. Das ist nicht so. Und die Reformatoren sprachen von der totalen Verdorbenheit des Menschen. Das ist ganz in Übereinstimmung mit dem Römerbrief. Das ist keine neue Lehre, das ist neu entdeckt worden in der Schrift. Die katholische Theologie kennt nicht die totale Verdorbenheit des Menschen. Da ist immer noch ein guter Anteil, wenn auch nur minimal ist, aber der kann mithelfen, dass du erlöst wirst. Nein, die Schrift sagt den Römer, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und damit ist natürlich nicht gesagt, dass wir Menschen nicht freundlich sein können und mal was Gutes tun könnten. Aber im Hinblick auf Gottes Urteil sind wir allzumal Sünde und Ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Wir kommen immer zu kurz, wenn es darum geht, dass wir unsere vermeintliche Heiligkeit Gott präsentieren und sagen, ja, das reicht doch, um in den Himmel zu kommen. Nein, reicht nicht, niemals. Wir sind Knechte und Gefangene der Sünde, nicht nur David, auch wir. Wir sind in Sünde geboren, wie David das im Psalm 51 aussagt. Ja, und hier in Vers 5 sagt er das, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Er weiß, wo der Hase im Pfeffer liegt, wo die Schuld ist und er benennt es. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben. Also getragen, die Schuld meiner Sünde. Nun, wir erinnern uns noch einmal, Davids eigenes Leben und seine tiefe moralische Entgleisung sind ja der Hintergrund für diesen Psalm. David begehrte Bathseba und er missbrauchte seine Macht, um sich zu nehmen, was ihm nicht gehörte und was sich nicht gehörte. Er übertrat mehrere der 10 Gebote. Er nahm sich die Frau des Uriah, er ermordete Uriah durch den Auftrag seines Feldherrn, also er beauftragte seinen Feldherrn natürlich. Und das wird uns in 2. Samuel Kapitel 11 und 12 berichtet. Sünde verblendet uns Sünder, sie tut etwas Verheerendes mit uns. Der Sünder weiß nicht, wohin er geht, weiß auch der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief zu berichten. Das ist etwas Seltsam ist, dass wenn wir sündigen, plötzlich wir irgendwie verblendet sind. Der Sünder weiß nicht, wohin er geht, weil die Sünde seine Augen verblendet haben. Gemeint sind die inneren Augen. David ist durch seine Taten verurteilt in diesem Moment, als er diesen Ehebruch begangen hat und auch diesen Mord. Und er spürt die verheerenden Folgen der Sünden. Und er benötigte Nathan, diesen weisen Mann, der ihn auf seine Sünde ansprach. Du bist der Mann, schleudert er ihm entgegen, nachdem David sich ganz in die Geschichte vom geraubten Schäflein vertieft hatte. Und ja, wir wissen, David, ein Hirte, ein gelernter Hirte sozusagen, der kann sich sofort in diese Geschichte hineindenken. Das passt, das ist wie ein bequemes Bett für ihn erstmal. Ja, das ist mir vertraut, da erkenne ich mich wieder. Und ja, durch diese göttliche Weisheit, die durch Nathan spricht, erregt Gott das Herz des Hirten Davids. Dort ist die Empörung groß. Er kann empathisch mitleiden, diese Gemeinheit, dass der Reiche das Schäflein vom Armen genommen hat, um ein Mahl zu bereiten. Und wenn wir etwas erkennen als etwas, das uns vertraut ist, vielleicht eine Bedrohung, die wir selbst erlebt haben und sehen, wie jemand anders bedroht wird, eine Gemeinheit, die jemand erfährt, die wir auch erfahren haben, dann können wir eher mitfühlen. Und auf dieser Wellenlänge erreicht Nathan mit diesem Gleichnis, mit diesem Bericht oder Geschichte Davids Herz. Und David erkennt sich in dem Moment, als Nathan ihm sagt, du bist der Mann. Und plötzlich merkt er, das ist der Spiegel, in dem ich mich selbst erkenne und selbst verurteilt habe. David hatte zu diesem Zeitpunkt schon Stress, körperliche Symptome, die er aber noch nicht so recht einordnen konnte. Aber es kam, Gott sei Dank, was für ein Segen zur Überführung und völligen Einsicht. Ja, und heute, wie ist das? Heute tut der Heilige Geist dieses wichtige Werk. Wir haben noch nicht lange her Pfingsten gefeiert. Und der Heilige Geist, der ist gekommen, um uns zu überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Welches Instrument gebraucht der Heilige Geist? irgendwelche Geschichten? Nein, das Wort Gottes. Das Wort Gottes deckt auf. Das Wort Gottes ist das Instrument, durch das der Heilige Geist überführt. Natürlich kann der Heilige Geist souverän wirken und auch einfach unser Gewissen wecken. Das gibt es immer wieder, aber oft und meistens durch die Botschaft des Evangeliums, durch das Wort Gottes, das überführt, das ermahnt, weil das Wort ist wie ein Spiegel und wir erkennen uns wirklich, wie wir sind. David durfte und musste es erkennen. Und diese Erkenntnis brachte ihn zu Bekenntnis. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Nun, worüber ist sich David hier gewiss? Dass ihm alle seine Schuld und Sünde vor Gott vergeben worden ist. Diese feste Gewissheit hatte er. Das bezeugte er und darüber war er buchstäblich heilfroh. Das dürfen wir auch für uns beanspruchen, so wie unsere Sünde bekennen, bekannt haben. Dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns heilt von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. So steht es geschrieben. Und so dürfen wir Gott auch beim Wort nehmen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu, er, unser Herr. Und er ist gerecht. Und dass er uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ungewissheit verunsichert, aber Gewissheit macht froh. Nimm es auch für dich in Anspruch. Gottes Zusage und Versprechen sollen wir getrost und gewiss glauben. Das ehrt ihn, denn wir schenken ihm Vertrauen. Er ist glaubwürdig, oder nicht? Ja doch, Gott ist glaubwürdig. Wir dürfen ihm vertrauen, seinem Wort vertrauen und darauf bauen. Das ehrt ihn und lässt zugleich unser unruhiges, verzagtes Herz zur Ruhe kommen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Das kommt durch Vergebung. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer Kapitel 5, Vers 1. Er ist unser Retter und Richter. Unser Herz kann uns selbst verurteilen. Das passiert auch manchmal. Und manchmal ist unser Herz härter als Gott und spricht härtere Urteile, als sie Gott spricht. Nicht wir aber sind unsere Retter und unsere Richter. Unser Herz kann uns verdammen, aber Gott ist doch größer. Im 1. Johannesbrief lesen wir davon, dass wenn uns unser Herz verurteilt, Gott größer ist und alles weiß, alles kennt. Und das ist so schön. So eine seelsorgerliche Ermutigung, so ein Balsam für uns. Es ist ja ein modernes Wort geworden, ich weiß nicht, ob du das auch schon gehört hast, dass man sich selbst auch vergeben muss. Du musst dir das selbst vergeben. Ah, wo steht das in der Bibel? Dass man sich selbst vergeben müsste? Das wäre ja fast so, wie wenn ich jetzt durch euren Ort fahre mit flotten 100 Stundenkilometern und dann merke ich, oh, das war ein bisschen zu schnell, fahre ich rechts ran und dann nehme ich einen Zettel raus und schreibe mir einfach einen Strafzettel, Eberhard Dahm, um die Uhrzeit, ne? Und dann werfe ich irgendwo, ich weiß nicht, im Rathaus oder vielleicht in der Gemeinde, irgendwo werfe ich dann, sagen wir mal, vielleicht 50 Euro rein, dann ist das alles gut. So läuft das nicht. So kann ich mich nicht entlasten. Ja, nun, vielleicht kommt man davon, wenn man nicht geblitzt wurde, kann es ja passieren, aber das Gewissen schlägt ja trotzdem. Aber wir merken, so würde das nicht funktionieren, nicht mit der Straßenverkehrsordnung. Ja. Da kann ich nicht mich zur Instanz für Bußgeld und was nicht alles erheben. Das geht nicht. Das verstehen wir sehr gut. Aber wie kann es dann dieses Wort geben, das immer öfter mir auch zu Ohren gekommen ist, auch in der Seelsorge? Ich habe gelernt, ich muss mir selbst vergeben. Moment, wir vergeben uns nicht. Gott vergibt uns. Gott vergibt uns. Er ist die Instanz zur Vergebung, weil er der Richter ist und der Retter zugleich. Wir sind nicht Gesetzgeber. Und Christus hat unsere Sünde und die Strafe unserer Sünde getragen und unsere Schuld am Kreuz gesühnt. Wir haben das nicht gemacht. Wir nehmen die Vergebung an, indem wir ihm unsere Sünde bekennen und die Gewissheit kommt nicht aus unserem Herzen, sie kommt aus der Zusage Gottes. So wie unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und diese Gewissheit der Vergebung hatte David. Haben wir sie heute Abend über unseren Sünden? Unser zweiter Gedanke, Davids Ratschlag ab Vers 6. David kann raten und ja auch trösten mit dem, was ihm zur segensreichen Erfahrung und zum Trost wurde. Guter Rat ist teuer, sagt man. Dieser hier im Text ist kostbar und sogar kostenfrei. Ja, man muss hierher kommen, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, aber was kostet das schon im Vergleich zu dieser kostbaren Wahrheit und diesem Rat? Der erste, beten bringt Freude. Erster Impuls, beten bringt Freude. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Rettungsjubel, das klingt feierlich, siegreich, festlich. Nun, worauf verweist denn das deshalb hier im Text? Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten. Ja, es verweist auf die eben angesprochene Gewissheit darüber, dass Davids Sünde wirklich vergeben ist. Und ich weiß es selbst aus der Seelsorge, wie oft wir, ich schließe mich da ganz mit ein, manchmal straucheln, wenn wir gesündigt haben und wir haben es dem Herrn bekannt und wir merken, dass der Verkläger immer wieder versucht, dazwischen zu grätschen, zwischen uns und den Herrn und uns wieder ein schlechtes Gewissen machen möchte, uns wieder an die alten Geschichten erinnern möchte. Und dann kommen die wieder hoch und wir haben es wieder vor Augen. Aber es ist doch bedeckt, es ist doch vergeben, wir sind doch gereinigt, wir sind doch reingewaschen. Ja, stimmt, woher weiß ich das denn? Ja, ich fühle es aber nicht, das macht doch nichts. Steht es nicht geschrieben? Es steht geschrieben. Und dann müssen wir das Wort Gottes beim Wort nehmen, den Herrn beim Wort nehmen und unserem Herz und unseren Gefühlen sagen, was die Fakten sind. Wir müssen ein Faktenchecker sein, wenn es um die Vergebung der Sünde geht und nicht einer, der auf die Gefühle hört, auf die Impulse, die inneren Schwankungen. Ja, es ist nicht schön, wenn wir uns daran erinnern, aber wenn wir uns daran erinnern, sollten wir was tun. Danke, Herr, dass du mir vergeben hast. Danke, dass ich das dir sagen durfte. Ich habe es dir gesagt und ich danke dir, dass du mich rein gemacht hast. Und nicht die Stimme des Herzens wieder hören und ach, ich bin wieder so traurig. Und ich kenne das, wie das in uns blubbert, die alte Geschichte wieder aufploppt. Und dann hat man es wieder, das Versagen, die Scham über die Sünde. Aber wenn wir das bekannt haben, ist es bereinigt. Und auf diese Position müssen wir uns festlegen mit Gewissheit. Deshalb, sagt David, deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Wir bleiben im Gespräch mit Gott. Beten bringt Freude. Das zu Gott kommen, was ist es denn anderes als eben beten? Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die Zusage des Wortes Gottes. Und heute ist der Tag des Heils. Solange Gnadenzeit ist, ist stets höchste Zeit, zu Gott zu beten und seine Sorgen und Schuld ihm zu bringen. All eure Sorgen werfet auf ihn. All eure Sorgen. Das kann eine Sorge über Sünde sein. Es muss nicht immer mit Sünde zu tun haben, aber kann. Und was passiert denn, ihr Fahrradfahrer, wenn man ein kleines Löchlein hat im Reifen? Ja, dann kommt man auf den Felgen daher. Und es braucht nur ein kleines Löchlein, ja? Sozusagen eine kleine Sorge, und das kann dazu führen, dass du im Glauben auf den Felgen daherkommst. Das muss aber nicht sein, weil wir alle unsere Sorgen auf Gott werfen müssen. Und glaub mir, dass ich mit meinem Sohn mit Down-Syndrom, der eben so auf dem Niveau von einem 3-3,5-Jährigen ist, mir manche Sorge mache. Das ist ja nicht unbegründet. Wenn er einfach umfallen kann, er steht an der Straße, fällt um, ein LKW kommt, dann kann Schlimmes passieren. Aber ich könnte mir stapelweise Sorgen machen. Aber A, es hilft nicht und B, die Sorgen gehören nicht auf mein Herz gelegt, sie gehören zum Thron der Gnade gebracht. Oder? Und so hat jeder von uns Sorgen. Ich will nicht sagen, dass ich es besonders schwer hätte. Es ist ja eine besondere Herausforderung, dass ich diese Sorgen und wir alle unsere Sorgen zu Gott bringen können. Haben wir nicht Zugang zum Thron der Gnade, damit uns rechtzeitige Hilfe zuteil wird? Wir haben sie. Diese Zusage, dass Gott uns hilft und den Zugang. Nehmen wir uns das vor, all unsere Sorgen immer wieder auf Gott zu werfen. Nun, hier ist von der Wasserflut die Rede. Was hat wohl die Wasserflut hier im Text zu suchen? Nun, sie erinnert an Gottes Gericht damals, als die Sintflut kam. Das war eine gewaltige, vernichtende Flut und sie vernichtete die damalige Erde, denn es ist eine andere Erde heute als die damalige und die damalige Menschheit bis auf die 8 Seelen in der Arche. Nun, wir wollen nicht sagen, dass jede Flut hier auf dieser Erde, die heute geschieht, immer ein unmittelbares Gericht Gottes ist. Aber es ist schon eine Katastrophe, was wir gerade die letzten Wochen wieder gesehen haben. Und ich denke ans Ahrtal. Ich habe gerade gestern mit einem Glaubensbruder in einer Gemeinde gesprochen, der im Ahrtal geholfen hat. Was er erzählt hat, das geht vielen immer noch nach, auch mir. Und um es neutestamentlich einzuordnen, möchte ich Lukas 13 zitieren. Im Lukas-Evangelium hat Jesus interveniert, sozusagen, als einige berichteten, dass da ein Massaker passierte, also eine Art Katastrophe. Ich lese Lukas Kapitel 13, Vers 1. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und jetzt geht Jesus da hinein in dieses Gespräch und bringt dem ganzen Bericht eine ganz andere Wendung. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Das war die jüdische Denkweise. Oh, ein Unglück, ja, das kommt selten allein. Da gingen viele Sünden voraus und jetzt kam das Gericht Gottes. So einfach ist es halt nicht und schon gar nicht immer. Ja? Aha. Nein, sagt Jesus weiter. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, unser Thema, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Und jetzt legt Jesus noch eins drauf. Da kann man sagen, oh Jesus, also das hast du aber nicht im Homiletikunterricht gelernt. So robust zu predigen, das ist aber nicht einladend. Nö, es ist warnend. Es ist warnend und es ist ernst. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, auch ein Unglück oder eine Katastrophe? Meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Also waren sie besonders schlimme Sünder? Waren sie Schwerverbrecher? Die Antwort ist wohl nein. Nein, steht sogar da, ja? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das heißt, jedes Unglück, jeder Terroranschlag, alles, was in der Stadt an Unglück passiert, ist ein Warnruf für die, die noch nie und nicht Buße getan haben in ihrem Leben, Buße zu tun, umzukehren, umzudenken, zu Gott in seine Arme zu laufen und zu sagen, Herr, nimm mich armen Sünder an und sei mir Sünder gnädig. Und so können Katastrophen passieren und auch Christen können in Katastrophen geraten, aber sie haben nicht die gleiche Wirkung wie bei den Ungläubigen. Die Ungläubigen werden dann, wenn sie sterben im Unglück, hinweggerafft und sie sind unmittelbar verloren. Der Mensch ist das Gesetz zu sterben, danach das Gericht. Aber der Gläubige, der Gerechte, ob im Alten oder Neuen Testament, wenn er stirbt, geht er heim. Im Alten Testament-Kontext, in Abrahams Schoß, so wurde das ausgedrückt. Und Paulus hatte gesagt, ich habe Lust abzuschalten und beim Herrn zu sein. Ja, diese Gewissheit, die macht uns froh, dass wir nicht von einem Unglück als Gericht getroffen werden. Es kann uns manches ereilen, gewiss, aber dann sind wir bei Gott. Der Zorn Gottes ist nicht mehr auf dem, der an Jesus glaubt. Johannes Evangelium Kapitel 3, man kann es nachlesen, bezeugt es auch. Und weiter geht es hier, Psalm 32, 7 noch einmal nach Luther. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Wir sind befreit von Schuld, um fröhlich zu sein, um fröhliche Christen zu sein. Spurgeon hat gesagt, eure sauren Mienen werden nie gute Evangelisten sein. Nun, man kann nicht immer lächeln, man darf auch mal weinen und man muss manchmal auch mit den Weinenden weinen. Aber wir dürfen fröhliche Leute sein. Und Fröhlichkeit ist was anderes, wie immer nur lustig sein und Spaß machen müssen. Das meinen wir damit nicht. Gott gibt uns Schutz und Geborgenheit in den Stürmen der Zeit. Das dürfen wir wissen. Ganz gewiss. Beratung bringt Wegweisung. Weiter heißt es hier, denn David beschreibt jetzt die Narrheit oder Torheit des Eigensinns. Gerettete sind davon befreit, ihrem Herzen und Ego zu folgen. Wir müssen das nicht mehr tun. Und doch brauchen auch wir die Erinnerung, dass wir Gottes Führung brauchen und in Abhängigkeit von Gott leben. Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts. Nichts tun, das meint gar nichts. Ja. Seine Wege sollen unsere Wege und Werke bestimmen. Dann stimmt auch unser Leben immer mehr mit Gottes Plan überein. Und es heißt hier in Vers 8 und 9, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand, mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Wie wunderbar. Gott sagt, ich will dich unterweisen. Hier wird das gleiche Verb verwendet, das auch in Maskil, in diesem Lehrbegriff steht, dem Wort, das die Überschrift des Psalmes ausmacht. Gott will uns lehren, aber nicht nur durch Züchtigung. Er will uns über unseren Weg, den wir gehen sollen, richtiggehend unterweisen, schlauer machen. Ein stures, widerwilliges Tier versucht man mitunter einfach an einem Strick hinter sich herzuziehen. Ja, das hat man sicherlich schon mal gesehen, dass manche Tiere dann einfach nicht so wollen. Ja. Bei Hunden sieht man das manchmal, da zieht das Herrchen oder Frauchen, weil der Hund nicht will und komm jetzt, ne? Und der hat vielleicht eine Witterung aufgenommen oder was auch immer. Ja? Der will woanders hin. Und dieses Bild von einem sturen Lasttier oder Pferd steht uns hier vor Augen. Aber anders im Text. Gott will uns raten, das tut er durch sein Wort. Er will seine Augen über uns offen halten. So wie wir auf ein kleines Kind achten, wenn es in eine Richtung läuft, draußen vielleicht, ja. Wenn dann die Kinder laufen und da muss man ein bisschen aufpassen, dass sie nicht auf die Straße laufen, da können sie schon auf dem Rasen springen und hüpfen. Und so schaut Gott auf uns und er achtet auf uns. Und Gott wacht über uns. Der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Er hat 24 Stunden Bereitschaft und wird nicht müde. Wunderbar. Und nach diesem Versprechen, wie Gott es tun will, kommt die Ermahnung der aktiven Zusammenarbeit. Gottes Führung ist kein Selbstläufer, wir müssen schon mitlaufen wollen. Der Kontrast im Text wird mit diesem Bild eines sturen Pferdes oder Esels eben gesetzt. So sollen wir nicht sein. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Der Ausspruch, du sturer Esel, ist kein Kompliment, das wissen wir. Und doch können wir wirklich sehr stur sein manchmal. Wenn es mal nicht nach unserem Kopf und unseren Wünschen geht, wir denken so oft nicht vom Ziel und vom Ende her und haben als Kinder des Augenblicks oft nur den Moment im Blick. Dann fehlen die Einsicht und die Geduld und wir blockieren Gottes Pläne durch Unverstand. Gott denkt in Ewigkeitsbahnen und wir manchmal nur in Momenten, in Augenblicken. Was ist also zu tun? Die Nähe Gottes suchen, auf sein Wort und seine Weisheit achten, unsere Pläne und Werke vor Gott prüfen, unser Tun ihm anbefehlen. Befiehl dem Herrn deine Werke. Er wird es wohl machen. Er wird es gelingen lassen. Im Gebet natürlich. Wir gehen ja nicht unsere Wege, sondern gehen auf seinem Weg. Wir tun nicht unsere Werke, sondern wandeln in den Werken, die Gott vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen, also leben sollen. Epheser 2, Vers 10. Sturheit und Unverstand sind Kennzeichen Gottloser. Der Weise lässt sich raten und leiten. Er nimmt einen Rat an. Er ist nicht beratungsresistent. Er verlangt geradezu nach Rat, nach Wegweisung. Wir haben doch den Wunderrat zum Herrn. Deshalb folgen wir nicht dem Rat der Gottlosen. Und wir sitzen hoffentlich nicht da, wo die Spötter sitzen. Wir haben hoffentlich Lust am Gesetz des Herrn. Psalm 1 lässt grüßen. Ja, warum? Weil sein Wort unseres Fußes leuchtet, ein Licht auf unserem Weg. Das ist auch in der heutigen Zeit, in der heutigen gesellschaftlichen Debatte, die ja in vielen Ebenen geführt wird. Ja, ob noch wirklich debattiert wird, lassen wir mal dahingestellt. Es wird eher diktiert, aber wir bleiben dem Wort treu. Das ist mein Appell, meine Einladung, meine Aufforderung, weil wir wissen, Gott bleibt seinem Wort treu, bleiben wir seinem Wort auch treu. Vertrauen schafft Freude, und das ist jetzt der letzte Abschnitt, die Verse 10 bis 11. Nun hier der Gottlose, er hat viele selbstverschuldete Schmerzen. Selbstvertrauen ist eine Sackgasse. Früher oder später geht es nicht mehr weiter, weil er auf sich vertraut. Wir aber dürfen ganz auf den Herrn vertrauen. Das heißt, wir legen alles in seine Hand. Und das muss man immer wieder üben und immer wieder machen. Jeder Tag ist ja ein neuer Tag. Und dann sollten wir den so beginnen, dass wir sagen, Herr, auch dieser Tag ist in deiner Hand. Du hast diesen Tag gemacht. Und ich will mich an dir freuen und in diesem Tag und in dir. Nimm alles heute in deine Hand. Führe du Regie. Jemand hat gesagt, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Ja, er ist der, der das Sagen hat. Aber das müssen wir auch ausleben. Wirklich alles ist in seiner Hand. Obwohl wir ja schon in seiner Hand sind und wir seine Schafe sind, die niemand aus seiner Hand rauben kann, wie Jesus selbst gesagt hat. Trotzdem brauchen wir immer wieder diese Hingabe, dieses bewusste Ja, Herr Jesus, ich überlasse es dir. Schenke du Gelingen zu allem, zu den Plänen, die hoffentlich deine Pläne sind, die du mir gezeigt hast, dass ich sie tue. Wir sind von Gott getragene und getröstete Leute als Christen, als Kinder Gottes. Wir haben auch einander gewiss und wir dürfen miteinander auch zu Gott kommen im Gebet, Gebetsgemeinschaft praktizieren. Aber Vers 10 sagt das, viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Von Gnade umgeben, das ist ein Schutz, der uns bewahrt und zugleich stärkt. Gnade kann uns Kraft schenken. Davon kann ich berichten, dass das so ist. Wo die Schwachheit überhand nimmt, ist die Gnade noch lange nicht am Ende. Die ist nie am Ende. Sie ist jeden Tag, jeden Morgen neu. Wir dürfen Gott vertrauen, weil er ein gnädiger Gott ist. Nun, vom Gottlosen geht es zum Gerechten, Vers 11. Freut euch an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Also, der Psalm begann sehr positiv, wohl dem, glücklich, und er klingt aus. Wunderbar. Freut euch an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Ja, Ehrlichkeit ist wichtig. Hier das Wort, die Gerechten. Nun, wer sind die Gerechten? Das sind die Glücklichen. Die Glückseligen auch zugleich, denen Gott die Ungerechtigkeit nicht zurechnet, wie es in Vers 2 heißt. Oder positiv ausgedrückt, denen Gott die Gerechtigkeit zurechnet, die geschenkte Gerechtigkeit, Römer Kapitel 4. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Das war ohne das Gesetz, ohne Leistung, ohne Bußübung und ohne Anstrengung. Geistliche Klimmzugstangen, geistliches Fitnesstraining, um bei Gott Punkte zu sammeln, vergiss es. Glaube allein. Ja, danach, nachdem wir gerettet sind, sollen wir Werke tun. Aber die Werke, die Gott vorbereitet hat, die Werke der Heiligung, nicht die Werke zur Errettung, die gibt es nicht. Werksgerechtigkeit, das hat auch Luther irgendwann verstanden. Nein. Solche Gerechte dürfen eine helle und reine Freude haben. Sie dürfen frohlocken und jubeln. Es ist ein Freudenfest, das Gott uns so festhält, dass niemand uns aus seiner guten Hand rauben kann. Wir wissen, es geht hier um David, ja, und wir können gewiss seine Erfahrungen nachempfinden. Vielleicht nicht in jeder Hinsicht in dieser Dimension, aber wer kennt nicht die Last eines belasteten Gewissens? Und auch wenn es modern geworden ist, man beseitigt Gewissensbisse nicht dadurch, dass man der Wahrheit den Zahn zieht. Und das wird heute gerne gemacht. Es bleibt wahr, was recht ist und was wahr ist. Allgemein gesprochen, sagt die Bibel, die Sünde ist der Leute Verderben. Sprüche 14, Vers 34. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Ein Land wie das unsere zeigt eindeutige Symptome von Verderben, an schweren gesellschaftlichen Zerfall. Ja, geistiges und geistliches Siechtum greift um sich, ein zunehmendes Verderben. Und ich will nicht schwärzer malen, als es ist. Ich muss nicht die Dinge schlimmer machen, als es sind. Sie sind schlimm genug. Aus Gottes Perspektive, ganz gewiss. Die Schäden der Sünde sind mehr als gegenwärtig. Das wissen wir auch. Kein Wunder. Eine Saat geht auf, wo man Sünde hofiert und Weisheit ignoriert, wo man Gottes Gebote und Schöpfungsordnung nicht nur ignoriert, sondern attackiert. Da ist Umkehr zu Gott der einzige Weg zur Erneuerung. Sonst droht weiterer Niedergang und Zerfall. Und gewiss beginnt Umkehr beim Einzelnen, bei mir und bei dir. Und so ist es wichtig, dass auch unser Land das kraftvolle Wort Gottes hört. Dass wir mutige Bekenner sind und auf Jesus hinweisen, der unser Friede ist, der unser Heiland ist, der unsere Schuld getragen hat. Also wir sahen diesen herrlichen Psalm und hörten vom Segen der Sündenvergebung. Wir hörten von Davids Zeugnis, seine helle Freude, sein innerer Widerstand, sein ehrliches Bekenntnis. Und zweitens seinen Ratschlag. Beten bringt Freude. Tun wir es. Beraten oder Beratung bringt Wegweisung. Wir sollen uns raten lassen. Und Vertrauen schafft Freude. Ich darf abschließend Fragen stellen. Habe ich Gottes Vergebung erfahren? Ist mir meine Sünde des Unglaubens bewusst geworden? Ja, dann danke Gott dafür. Nein, dann bekenne deine Sünde. Dann bekehre dich zu Jesus. Wo auch immer du stehst, der Weg ist nicht zu weit, zu Gott zu kommen. Wenn du noch keine Vergebung von Gott erfahren hast, bist du noch ein verlorener Sünder. Und Jesus sagt, tut Buße, also kehre um, durch völliges, von Herzen kommendes Umdenken. Gib Gott Recht und glaube an das Evangelium. Eine weitere Frage, lebe ich derzeit in einer bewusst von mir geduldeten Sünde? Ignoriere ich den Ernst ihrer Folgen? Kann es darum sein, dass ich freud- und friedlos bin, ein Trauerklos, nicht so recht froh bin, vielleicht auch betrübt und leicht depressiv? Und ich sage nicht, dass Depression immer mit Sünde zu tun hat oder Krankheit immer mit Sünde zu tun hat, aber es kann durchaus sein. Kann es sein, dass ich kränkelt und kraftlos bin, weil ich meine Sünde nicht bekenne? Wenn dies zutrifft, so bekenne Gott deine Sünde. Du darfst es ihm einfach sagen. Was für ein Geschenk. Und lebe ich täglich aus der Vergebung, die Gott mir zusagt? So ich meine Sünden bekenne, dann ist er treu und gerecht. Ja, wenn du das tust, dann danke Gott für das vollbrachte Sühneopfer Jesu, dass wir wirklich jede Sünde zu Jesus bringen dürfen. Jede Sünde. Er macht von allen Sünden rein. Das ist wichtig. 99,99 ist nicht genug. Das wissen wir. Er macht völlig rein. David bringt das zum Ausdruck im Psalm 51. Ich möchte daraus nur einen Vers lesen. Psalm 51, der andere Bußpsalm. Da betet David, entzündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. David glaubt an die Kraft der Vergebung. Das dürfen wir auch. Und das sollen wir praktisch umsetzen. Also dann, wenn du diese Erfahrung machst, danke mit mir, Gott, für das vollbrachte Sühneopfer Jesu am Kreuz. Er reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich schließe mit einem Zeugnis aus dem Leben von Pater Cinique, ein katholischer Priester. Er lebte von 1807 bis 1899. An einem Sonntagmorgen trat er, Pater Cinique, vor seine Gemeinde. Eine katholische Gemeinde, Kirchengemeinde. Es waren rund 1000 Besucher in dieser Kirche im US-Staat Illinois. Der Priester sagte, liebe Freunde, ich trete von meinem Priesteramt zurück, obwohl ich nun schon 30 Jahre hier bin. Als ernste Rückfragen kamen, legte er seine Gründe für diese Entscheidung dar. Und er erklärt, letzte Nacht verbrachte ich Stunde um Stunde damit, Gott zu loben. Der Schlaf verließ mich. Nachdem ich das Neue Testament las, sah ich, dass die Errettung in Christus ist. Und ich sah die Gabe der ewigen Liebe Gottes. Buße ist nicht dabei und er meint jetzt die katholische Buße, ja, das muss man differenzieren, die mit Büßen zu tun hat und mit dem Bußsakrament und mit Aktionen, büßenden Werken und so weiter. Das meint er hier. Buße ist nicht dabei, Fegefeuer ist nicht dabei, Absolution ist nicht dabei. Ich habe in meinem Zimmer auf meinen Knien die Gabe Gottes angenommen und ich liebe den Geber. Ich ging fast die ganze Nacht in meinem Zimmer auf und ab und sagte zu mir, ich habe die Gabe angenommen und ich liebe den Geber. Und so erklärte Pater Chiniqui in 1,5 Stunden den Leuten die Gnade Gottes. Das war ein Fremdwort für die Katholiken damals und für viele ist es heute ein Fremdwort. Ich war Katholik, ich weiß, wovon ich spreche. Als er die Predigt beendete, fragte er, wie viele von ihm darin folgen wollten, die Gabe anzunehmen und den Geber zu lieben. Alle Männer und Frauen und Kinder antworteten, ausgenommen etwa 40 Personen. Also fast 1000 haben sich auf einen Schlag zu Gott bekehrt oder zumindest verstanden, dass sie diese Gabe, von der Pater Chiniqui sprach, auch haben wollten. Pater Chiniqui konnte nur sich an Werksgerechtigkeit erinnern und Buße im Sinne von Bußübungen und Anstrengungen tun, um die Gnade Gottes zu gewinnen, um vor Gott angenehm zu sein. Er erkannte, wie groß die Gnade Gottes ist und wie wunderbar das Evangelium, dessen Herz die gnädige Vergebung durch Jesus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz ist. Und darauf ruht auch unsere Rettung, ihr Lieben. Darin liegt unsere Freude, dass wir jederzeit zu Gott kommen dürfen, dass wir einen freien Zugang haben zum Thron der Gnade. Der Vorhang ist doch zerrissen. Der ist doch nicht wieder zugenäht worden. Gott nimmt nicht zurück, was er getan hat. Er hat den Weg frei gemacht. Und darin liegt unsere große Freude und der Grund für unseren Dank, dass wir kommen dürfen. Und wer kommt, der bekommt. Wer bittet, der empfängt. Und so sind wir reich Beschenkte und reich Gesegnete des Herrn. Noch einmal Vers 11. Freut euch an dem Herrn und frohlockt die Gerechten und jubelt alle, ihr von Herzen Aufrichtigen. Amen. Wir wollen uns erheben und miteinander beten und dann hören wir noch ein Lied, glaube ich. Ne? O du guter, treuer Gott, wir danken dir für den Reichtum deines Wortes und für den Segen, den wir empfangen, wenn wir auf dein Wort hören, wie Jünger hören. Wenn wir es nicht nur hören, sondern hören, um es zu tun und es zu beherzigen. Und da hilf mir und hilf uns, dass wir dieses reiche Zeugnis von David, das mit Schmerzen verbunden ist, aber auch mit großer Freude durch deine Vergebung, dass wir dieses Zeugnis auch in unser Leben hineinsprechen lassen, es annehmen. Und wir glückselig werden im Tun, im Leben mit dir, im Leben aus der Vergebung und in der Heiligung. Danke für dein herrliches Wort und für deine große Liebe, die du offenbart hast in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen.